Swipen, liken, teilen, tippen, schicken, stupsen, spielen. Junge Menschen fühlen sich via Smartphone gut an die Welt angeschlossen, aber werden sie dort auch gut unterstützt? Welche psychischen Belastungen junge Menschen umtreiben und wie Hilfsangebote gestaltet sein müssen, um Anklang zu finden? Darüber tauschten sich junge Erwachsene und Fachleute beim Future Health Talk von Merck Österreich Mitte Juni 2026 aus. Dies ist eine entgeltliche Information von Merck Österreich. Die redaktionelle Letztverantwortung liegt bei Upper Science. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ich bin Astrid Kufner und begrüße euch bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag. Zu Gast sind Oliver Scheibenbogen, klinischer und Gesundheitspsychologe und Fachmann für digitale Süchte am Anton-Proksch-Institut, sowie Simon Schulze, Medical Director bei Merck Österreich.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Wir sprechen heute über Mental Health, also psychische Gesundheit und Wohlbefinden. Und wir wollen erkunden, wie es jungen Menschen in Österreich geht, wie sie psychische Gesundheit thematisieren und wo sie Unterstützung bekommen können. Herr Schulze, das Pharmaunternehmen Merck hat 2024 eine europaweite Jugendbefragung in Auftrag gegeben und auch nationale Auswertungen gemacht. Was ist denn da für Österreich herausgekommen?
Als Pharmaunternehmen liegt uns die Gesundheit der Menschen natürlich sehr am Herzen. Und um das besser zu verstehen, wo die Bedürfnisse sind, haben wir 2024 die Umfrage gemacht. Das war in Europa mit 15 europäischen Ländern, waren 9000 Teilnehmer und davon auch über 600 in Österreich. Und es war die jüngere Generation, die Millennials und Gen Z, also die 20- bis 37-Jährigen. Und so als wichtigste Themen, die rausgekommen sind, ist, dass mehr als die Hälfte sich generell körperlich und mental unwohl fühlen. Also das ist schon ein sehr betrachtlicher Anteil. Und dann generell auch Themen, wo sich die Befragten mehr Unterstützung suchen, ist bei Familiengründung und bei Beruf und Gesundheit. Und Gesundheit ist beides, das ist die körperliche Gesundheit und auch die mentale Gesundheit. Und das Thema ist jetzt in der Umfrage rausgekommen. Wir hatten dann 2025 den ersten Future Health Talk in Österreich. Da hatten wir die Themen gewählt. Das war dann für Gesundheitskompetenz, dann körperliche und geistige Gesundheit und auch Familie, Beruf und Gesundheit zum Verein. Und aus der Diskussion letzten Jahres hat sich dann herauskristallisiert, dass gerade die mentale Gesundheit doch sehr viel Aufmerksamkeit braucht.
Mhm. Wir haben auch an das Sigmund Freud Universität immer wieder Erhebungen durchgeführt, was sozusagen die psychische Belastung betrifft, gerade auch der Jugendlichen. Und da haben wir natürlich seit Corona auch bemerkt, dass diese psychische Belastung enorm ist und dass die nach der Pandemie auch gar nicht so wirklich aufgehört hat, sondern dass diese psychische Belastung weiter besteht. Wir haben dann weiter gefragt, wodurch generiert sich diese psychische Belastung, die subjektiv einfach sehr stark empfunden wird bei den Jugendlichen. Und da gibt es ein ganz bemerkenswertes Ergebnis, nämlich viele haben angegeben, dass es natürlich auch die Angst vor neuerlichen Infektionen beispielsweise ist, also vor Krankheiten, auch der Krieg und auch die wirtschaftliche Lage natürlich beunruhigend ist. Aber was ganz vorne zu finden ist im Ranking, ist Angst vor der Verlust der Demokratie und vor der zunehmenden Ungleichheit in der Gesellschaft. Und das kann man in zwei Weisen deuten. Auf der einen Seite ist es natürlich besorgniserregend, wenn das abnimmt oder subjektiv erlebt abnimmt. Auf der anderen Seite ist es toll, dass die Jugend solche Werte natürlich verinnerlicht hat und dann subjektiv auch spürt, dass da was verloren geht. Und das kennen wir ja, wenn Ressourcen letztlich wieder knapper werden, sei es jetzt auch nur subjektiv empfunden, dann fühlt man natürlich verstärkt auch eine Bedrohung. Das ist einmal der eine Teil, das, wo wir aber auch merken letztlich, dass die Psyche junger Menschen sehr stark belastet ist. Das sind durch die technologische Disruption entstandene Belastungsmomente, allen voran Social Media, aber letztlich auch die gesamte Handynutzung, die uns als Gesellschaft ganz massiv vor Herausforderungen stellt. Und das, was, glaube ich, schon noch letztlich in den letzten Jahrzehnten Gott sei Dank passiert ist, ist, dass die Bereitschaft, über psychische Probleme zu reden, einfach viel größer geworden ist. Und dadurch haben wir natürlich auch subjektiv empfunden ein verstärktes Aufkommen, ja, und sozusagen eine höhere Prävalenz letztlich von psychischen Erkrankungen, die vielleicht früher einfach auch so nicht gesehen worden sind, weil keiner darüber geredet hat. Das heißt so dieses, es geht einerseits ein bisschen um einen Abbau von Stigmata in dem Bereich. Es geht sehr stark auch letztlich um den Wandel von Idealen, weil nur stark zu sein ist kein erstrebenswertes Ideal mehr, weil es geht vielmehr auch darum zu sagen, ich bin authentisch, ich gebe mich Preis sozusagen auch mit meinen Schwächen. Über Schwächen reden ist eigentlich etwas ganz Starkes. Und ich habe schon das Gefühl, dass natürlich noch viel Luft nach oben, aber es wird hier deutlich besser.
Ist das denn etwas, was wirklich für alle Diagnosen gilt? Ich denke jetzt an Schizophrenie zum Beispiel, die gar nicht so selten bereits im Jugendalter beginnt. Gibt es so etwas wie akzeptablere und beschämendere Diagnosen?
Es hat eine Zeit lang die Modediagnose des Burnouts gegeben. Und Burnout war deswegen so akzeptiert, weil um auszubrennen, muss man zuerst einmal brennen und da muss man Leidenschaft entwickeln und Leistung zeigen. Und die halt zu viel gearbeitet haben, unter Anführungszeichen, sind die krank geworden sind. Und das war letztlich in der Psychologie, aber auch in der Psychiatrie so der Zugang auch zu den Menschen, die verstärkt unter Depressionen leiden. Damit ist sozusagen dann auch die Depression in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stückchen salonfähiger geworden. Natürlich sind ganz schwere psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie immer noch ein ganz, ganz großes Tabuthema, weil sich da letztlich auch viele davor fürchten, weil jemand, der eine Schizophrenie hat, vielleicht eine inhaltliche oder auch formale Denkstörung hat, der ist unberechenbar, da kenne ich mich nicht aus, da weiß ich nicht, wie ich den einschätzen soll. Das macht natürlich Angst in der Wahrnehmung. Wir haben es aber bei den Jugendlichen ganz, ganz stark eben damit zu tun, dass es Probleme der sozialen Interaktion zunehmend mehr gibt, dass zum Beispiel Essstörungen ein ganz großes Thema sind. Das kommt auch so verstärkt über die sozialen Medien, weil die natürlich sehr stark Vergleichsprozesse auch anregen und man sozusagen der Idealen nie gerecht werden kann, weil so scheinbar schön und toll sind wir Menschen zumeist nicht gebaut, um hier mit Filtern, die hochspezialisiert sind, in Konkurrenz treten zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Und das, was die Generation jetzt auch so ein Stückchen auszeichnet, die menschliche Psyche ist immer dann am meisten belastet, wenn es Unsicherheiten gibt. Deswegen ist ja sozusagen auch die Pubertät ein hochvulnerabler Zeitraum. Und diese Unsicherheiten, die sind halt gerade jetzt momentan in der Gesellschaft auch sehr, sehr hoch. Wir reden immer von hoher Inflation, wir reden von Finanzkrisen. Wir reden ganz stark von Kriegen, die subjektiv gefühlt einmal ein Stückchen weiter weg sind, aber dann plötzlich auch ein paar Tage später wieder ganz nahe empfunden werden. Und all das macht unsicher. Und das Einzige, was hilft gegen Unsicherheit, ist, miteinander zu reden und miteinander in den Austausch zu gehen. Nichts belastet unsere Psyche mehr als die eigene Fantasie, die sich über die Bewertung sozusagen der wahrgenommenen Situation dann zeigt. Und wenn ich mich aber austauschen kann, dann erde ich mich mehr oder weniger unter Anführungszeichen mit anderen und das entängstigt sehr.
Zwei wichtige Stichworte sind schon gefallen. Miteinander reden hilft. Es hilft, sich zu erden. Und Social Media sind eine beliebte Informationsquelle, aber eben auch eine unendliche Vergleichsmaschine. Bevor wir mehr darüber sprechen, erkunden wir die sogenannte Neurodiversität. Der Begriff trägt dem Umstand Rechnung, dass nicht jede Abweichung eine Erkrankung ist. Ob ein Verhalten oder eine Diagnose Probleme bereitet, hängt auch vom Umfeld ab. Und wir besprechen, wie damit umzugehen ist, dass körperliche und psychische Beschwerden Hand in Hand gehen.
Nehmen wir ADHS. ADHS hat man früher so umgangssprachlich als Zappelphilipp bezeichnet und da hat es immer zwei Seiten der Betrachtung gegeben. Natürlich ist es eine ernstzunehmende Erkrankung, die vor allem im Kind- und Jugendalter auftritt. Auf der anderen Seite hat man in früheren gesellschaftlichen Kulturen, hat man ja zum Beispiel gesagt, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Heutzutage die Realität ist eine ganz andere. Viele sind alleinerziehend oder sind Familien, wo halt relativ wenig, also relativ kleine Familien da sind, wo wenig Unterstützung dann auch da ist. Und daher ist es so, dass dann auch Kinder wesentlich besser, unter Anführungszeichen, in dieser Gesellschaft, in dem Raum, der gegeben wird von der Gesellschaft, ihren Platz einnehmen müssen und dort funktionieren müssen. Und natürlich gibt's im Sinne der Neurodiversität viele Kinder, die halt ganz am Rande sozusagen da stehen. Und da ist immer die Frage, wie sehr ist die Gesellschaft bereit, diese Kinder mit offenen Armen zu empfangen und auch zu unterstützen? Wie viele Möglichkeiten an Ressourcen gibt es, dem auch entgegenzukommen? Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig auch zu schauen, dass wir als Gesellschaft hier die Möglichkeit haben, auch neurodiverse Kinder und Jugendliche adäquat zu unterstützen und adäquat behandeln auch zu können. Und da braucht es meistens viel mehr Ressourcen, als in vielen Bereichen einfach vorhanden ist. Ja, und da rede ich jetzt gar nicht nur vom Gesundheitssystem, sondern da spielt sich ganz viel in der Familie, im Freundeskreis ab, auf gesellschaftlicher Ebene ab. Weil es oft schon so ist, dass das natürlich, wenn jemand anders ist, als kritisch gesehen wird. Und da offen zu sein und jemanden mit all seinen Ecken und Kanten auch willkommen zu heißen, das ist so eine Grundhaltung, an der wir, glaube ich, als Gesellschaft wieder ein Stückchen mehr arbeiten müssen. Nämlich gerade auch in dem Kontext, dass Ressourcen knapper werden und jeder sich sozusagen da auch so ein bisschen abschottet.
Herr Schulze, ich würde Sie gern wieder in das Gespräch hineinholen, nämlich mit dem Stichwort Neurodivergenz. Merck ist sozusagen in der vorhergehenden Erforschung und dann auch der Produktion von Medikamenten für seltene Erkrankungen engagiert. Neurofibromatose ist so eine seltene Erkrankung und die geht wiederum gar nicht so selten mit Neurodivergenz einher. Wir haben gerade gehört, die Gesellschaft muss ein bisschen Platz machen für neurodiverse Menschen und mehr Menschen müssen sich kümmern als nur eine Kleinfamilie. Was möchten Sie ergänzen? Was bedeutet das vielleicht auch für die Behandlung, dass ich auf der einen Seite eine körperliche Erkrankung habe und auf der anderen Seite geht die einher mit Neurodivergenz? Also wie muss man darauf reagieren? Medikamente wichtig? Ganz wichtiger erster Schritt, aber was braucht's noch?
Ich denke, natürlich positiv zu sehen ist, dass jetzt offener über die Problematik gesprochen wird, über die mentale Belastung. Aber es zeigt natürlich, dass auch ein Problem da ist und dass man Lösungen braucht. Und da ist das Bewusstsein in der Gesellschaft ganz wichtig. Natürlich hier einmal für die Betroffenen selber, die Angehörigen, wie die Familie, wie Sie gesagt haben. Und da die Sensibilisierung zu haben, also dass man offen ist für das Thema, dass man zuhört, die Betroffenen, dass sie wissen, wann ist was anders, wann muss ich Hilfe suchen und dann das Umfeld natürlich auch für das Thema offen ist und zuschaut und oder nicht zuschaut, sondern drauf schaut und weiß, wann Hilfe zu holen ist. Und im zweiten Schritt ist dann natürlich auch wichtig vom Gesundheitssystem, dass die Hilfe entsprechend angeboten wird. Also das war, was wir jetzt diskutiert hatten, auch bei dem letzten Future Health Talk, ist halt, wenn man betroffen ist, man weiß nicht direkt, wo man Hilfe suchen kann oder wo man Hilfe sucht. Also ich glaube, da muss einfach das Angebot stimmen. Es muss zugänglich sein, es muss niederschwellig sein. Und wenn man dann Hilfe benötigt, soll es auch entsprechend zur Verfügung stehen. Sie haben jetzt die Neurofibromatose erwähnt, das ist eine seltene neurologische Erkrankung. Und hier bei den Betroffenen ist fast die Hälfte, wo dann komorbid dann auch die Neurodivergenz dazukommt. Die Betroffenen haben dann ADHS, Autismus und Lernbehinderung. Und da muss man natürlich dann auch drauf schauen, dass wenn die Diagnose gestellt wird, dass da auch entsprechend psychologische Betreuung dann auch angeboten wird, wenn es nötig ist.
Welche Rolle spielen nun Social Media als Plattformen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Können sie Wegweiser für ein Unterstützungssystem sein und Orientierung bieten? Oder stehen Hilfesuchende einfach im Wirbelsturm aus geprüften und ungeprüften, falschen und fachlichen Informationen? Auf TikTok bieten InfluencerInnen einfache Tests an. Wenn du diese 5 Fragen mit Ja beantwortest oder diese 4 Verhaltensweisen an dir beobachtest, dann hast du bestimmt ADHS oder Autismus oder Depressionen. Frage an Oliver Scheibenbogen: Ist das hilfreich? Ist das kontraproduktiv? Oder kommt es darauf an?
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, das, was wir uns ja von den sozialen Medien da ein Stückchen erwarten, ist sozusagen ein niederschwelliger Zugang dazu, um dieses Thema sozusagen fast in der Intimität, dass sich dem auch mal nähern zu können. Das finde ich ja prinzipiell gut. Auf der anderen Seite ist die Qualität der dargebotenen Informationen und die Art und Weise, wie sie dargeboten werden, oft äußerst kritisch zu sehen. Warum? Weil Diagnostik gerade im psychischen Bereich nichts ist, was in 3 Minuten oder mit einem ganz kurzen Fragebogen zu erledigen ist. Diagnostik dauert Stunden, wenn nicht Tage, manchmal Wochen und manchmal dauert sie auch Monate, wo ich Personen im Längsschnitt über längere Zeit immer wieder sehen muss, um dann wirklich von dir eine Diagnose stellen zu können. Und das andere, was da noch dazu kommt, ist so aus den sozialen Medien bekannt, dieser Rabbit Hole Effekt. Das hängt zusammen mit den Algorithmen. Wenn ich zum Beispiel mich jetzt für ADHS interessiere, dann sorgt der Algorithmus, dass ich immer mehr Videos zum Thema ADHS bekomme. Und dann entsteht genau dieser Rabbit Hole Effekt. Auf einmal sehe ich, ich kriege fast nur mehr Informationen zu dem gesuchten Störungsbild. Dann habe ich so mit der Zeit das Gefühl, es gibt eigentlich schon gar nichts mehr anderes. Und durch die Häufigkeit und die Frequenz steigt dann subjektiv auch das Gefühl der Plausibilität. Ich habe es ja tatsächlich. Und viele Symptome sind für letztlich die Diagnosestellung einem sehr großen Fragezeichen zu versehen, weil ein Symptom kann einer Krankheit zugeordnet werden, aber vielleicht auch genau einer anderen Erkrankung, beziehungsweise kann sich in der Intensität noch im normalen Spektrum befinden. Und da haben wir oft dieses Thema, dass dann Eigendiagnosen gestellt werden. Und wir erleben es ja oft mittlerweile, dass dann Patienten zu uns kommen, bestens informiert über das Störungsbild, scheinbar bestens informiert, und wir dann wirklich viel Mühe haben, mit dem Patienten daran zu arbeiten, dass es vielleicht doch nicht die Diagnose ist oder dass es vielleicht doch nicht die oder jene Erkrankung tatsächlich ist, weil sich das schon so manifestiert hat. Ist auch verständlich, wenn ich das über Wochen mich mit dem Thema beschäftige und zig hunderte, vielleicht sogar tausende Videos zu dem Thema gesehen habe, dann gibt es so etwas wie eine subjektive Gewissheit, und der zu rütteln ist dann ganz, ganz schwierig.
Sie haben zuletzt das Doc1-Handy-Experiment vom ORF wissenschaftlich begleitet, bei dem 10.000 junge Menschen 21 Tage auf ihr Smartphone verzichtet haben und zu verschiedenen Zeitpunkten Fragebögen ausgefüllt haben. Was haben Sie da über den Suchtcharakter von Social Media erfahren und was haben Sie da über psychische Gesundheit von jungen Menschen erfahren, die noch in der Schule sind?
Also das, was uns sehr zum Nachdenken angeregt hat, ist, dass sehr viele angeben, dass sie depressive Symptome haben. Wir haben ungefähr 50% der Schülerinnen, die bereits Schlafprobleme aufweisen, das heißt Durchschlafstörungen haben. Und das, was auch ganz, ganz interessant war, ist, dass es auch Entzugserscheinungen gegeben hat. Und da sieht man auch wieder sozusagen diesen Zusammenhang zwischen Körper und Psyche. Das waren nicht nur psychische Entzugserscheinungen wie Nervosität, Unruhe, Fahrigkeit beispielsweise, sondern es hat auch Personen gegeben, die unter Kopfschmerzen gelitten haben. Wichtig ist aber da auch zu unterscheiden, von den Jugendlichen sind nur sehr wenige tatsächlich im pathologischen Sinne Smartphone-süchtig, aber sie weisen oft ein problematisches Konsumverhalten oder eine Nutzungsstörung am Handy letztlich auf. Und nach den 21 Tagen war es so, dass sich alles deutlich verbessert hat. Das heißt, das psychische Wohlbefinden ist wieder um ungefähr 20% gestiegen. Die depressiven Symptome sind um ungefähr ein Drittel zurückgegangen und auch die Schlafstörungen haben sich deutlich gebessert. Das heißt, man sieht an dem Experiment schon, wie sehr uns diese intensive oder exzessive Nutzung des Smartphones psychisch einfach belastet.
Das Handy-Experiment auf Doc1 im Frühjahr 2026 zeigte, was viele vermuteten: zu viel Zeit am Smartphone ist nicht gut. Die Handyzeit ist in vielen Familien Streitthema Nummer 1. Was Eltern als Abhängigkeit klassifizieren, muss im klinischen Sinn noch keine sein. Wann aber besteht Handlungsbedarf oder auch Behandlungsbedarf? Die Stundenzahl allein ist nicht entscheidend. Typische Anzeichen sind laut Oliver Scheibenbogen anhaltende, merkbare Konsequenzen für Betroffene, zudem Kontrollverlust, Toleranzentwicklung und eben Entzugserscheinungen.
In der Diagnostik ist es wichtig, dass mehrere von diesen jetzt eben genannten Symptomen zur gleichen Zeit und über einen langen Zeitraum, nämlich 12 Monate, gleichzeitig vorhanden ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind in den Ferien exzessiv 2 Monate Hausnummer 7 Stunden am Tag spielt, ist er noch lange nicht süchtig. Wichtig ist aber, was macht's mit uns? Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es verändert ja momentan diese ganze technologische Disruption, jetzt auch mit KI und immer mehr Handy-Applikationen und so. Es verändert das Miteinander in der Gesellschaft so stark. Ich bin jetzt gerade mit der U-Bahn gekommen beispielsweise und jeder sieht dort aufs Handy. Dann habe ich beim Einsteigen nicht das Gefühl, mit jemandem in Kontakt treten zu können. Jeder ist abgeschottet. Früher war es oft so, dass wenn man jemand Fremden begegnet ist, dann hat man ein Lächeln bekommen. Und ein Lächeln heißt so viel wie, ich bin für eine Kontaktaufnahme bereit, ich bin dir prinzipiell positiv gesonnen und man fühlt sich einfach gleich viel wohler. Diese Signale, die senden wir heutzutage nicht mehr, weil jeder nur mehr das Smartphone sieht.
Vielleicht schauen wir mal auf die Perspektive der Jugendlichen, wenn sie denn das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht. Ich glaube, ich brauche Unterstützung. Wann ist dieser Zeitpunkt, ab wann sozusagen darf ich mir Hilfe holen? Ab wann soll ich mir Hilfe holen?
Also in dem Moment, wo ein Fragezeichen auftaucht. Es gibt so das geflügelte Wort, wer schnell hilft, der hilft doppelt. Und gerade bei psychischen Erkrankungen ist es so wichtig, weil die eben doch noch ein gewisses Stigma haben, dass man möglichst früh kommt. Dann sind die Prognosen, was Heilung betrifft, wesentlich höher. Und es kann ja nichts passieren, als dass man zum Beispiel einmal umsonst zu uns, im Anton-Brocksch-Institut, in die Ambulanz kommt und sich beraten lässt. Ja, kann ja sein, dass dann am Ende des Beratungsgespräch auch rauskommt, ja, das ist zwar eine intensive Nutzung, aber stellt noch keine klassische Erkrankung dar. Ja, damit ist ja nichts verhackt in Wirklichkeit. Im Gegenteil, ich erfahre dann etwas über mich. Ich kann vielleicht in Zukunft ein bisschen besser reflektieren, mein eigenes Nutzungsverhalten. Das heißt, möglichst dann, wenn Unsicherheiten da sind, die nicht so lange mit sich herumzutragen.
Wer schnell hilft, hilft doppelt. Ist das etwas, was Sie sozusagen aus Ihrem Arbeitsbereich, aus Ihrem Erfahrungsbereich ebenfalls unterschreiben würden?
Ja, sicher. Ich denke, was wichtig ist, ist jetzt nicht nur zu warten, bis jemand Probleme hat, erkrankt ist und dann das Gesundheitssystem in Anspruch nimmt. Ich glaube, was in Österreich sicherlich noch entwicklungsfähig ist, ist auch die Prävention. Also da sicherlich Programme und Formate in beiden Bereichen für körperliche Erkrankungen und auch mentale Erkrankungen, ist das ganz wichtig. Prävention, ich glaube, auf beiden Seiten wieder für die Gesellschaft einfach das Bewusstsein zu entwickeln und auch offen sein und die Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Und hier dann natürlich auch bereit sein, wenn es Präventionsprojekte, Programme gibt, die auch anzunehmen. Das ist ganz wichtig. Also ich glaube, da ist auf einer anderen Seite in Österreich viel Arbeit in der Gesellschaft für die Gesundheitskompetenz und dann natürlich auch vom Gesundheitssystem hier die Programme auch entsprechend anzubieten.
Wie ist denn die Versorgungslandschaft für junge Menschen gestrickt? Wie sieht die aus? Ist das Netz stark? Ist es dicht genug? Hat es die richtige Ansprache? Also sozusagen die Möglichkeit, als junger Mensch mich dorthin zu wenden. Ist das typgerecht? Gibt es Unterschiede innerhalb Österreichs, Unterschiede zwischen Stadt und dem ländlichen Raum vielleicht? Oder grundsätzlich der erste Schritt ist für alle zu machen?
Also wir haben es eh auch ein bisschen herausgearbeitet am Mental Health Talk. Da ist sozusagen, sind wir übereingekommen, dass das im Prinzip es sehr viele Angebote schon gibt, aber dass die Zugänge teilweise sehr schwer sind und für manche auch nicht so ohne weiteres möglich sind. Ich glaube, dass auch die Angebotslandschaft weiter ausbaubar ist, besonders auch im ländlichen Bereich. Also gerade die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist so ein psychiatrisches Mangelfach, was die Ausbildung auch betrifft. Und da gibt es sicher einen enormen Ausbaubedarf. Also dort, wo dann wirklich schon eine Behandlung notwendig ist. Das, was wir auch merken, ist, dass wir als ältere Generation, glaube ich, auch teilweise Formate anbieten, was Erreichbarkeit und Zugänge Abhängigkeit betrifft, die von Jungen gar nicht mehr so genutzt werden. Also zum Beispiel, ich glaube, was es viel mehr braucht, sind Dinge wie Chatberatung beispielsweise. Was ideal wäre, wenn wir, gibt es vereinzelt ja eh auch schon, aber wenn wir Influencer gewinnen, sozusagen, die in der Sprache auch der Jugendlichen sprechen und auch die besser erreichen, dann sind das Formate, die von Jugendlichen einfach wesentlich besser auch angenommen werden. Und wenn man das vielleicht dann noch mit einem Qualitätssiegel in irgendeiner Art und Weise kennzeichnet, sodass sich dann der Nutzer darauf verlassen kann, dass es wirklich fachlich, qualitativ hochwertige Information, wäre das schon sehr, sehr wertvoll.
Herr Schulze, was haben Sie mitgenommen von diesem zweiten Future Health Talk? Was sozusagen funktioniert und was vielleicht nicht so gut funktioniert? Was war da für Sie besonders interessant?
Ich denke, was positiv natürlich ist, ist, dass die jüngere Generation offener über die Probleme spricht. Und dass vielleicht die Hürde noch da ist, die Hilfe zu finden, wo man sie sucht, wo man sie bekommt und dann auch wirklich wieder Zugang ist. Also ich glaube, das sind so der eine positive Aspekt und dann der andere Bereich, wo auf jeden Fall noch mehr Arbeit nötig ist. Und Sie haben von der Versorgung gesprochen. Mir kommt nur ein Beispiel in den Sinn vom Bekannten mit einem Kind mit ADHS. Da war der Weg zur Diagnose und zum Facharzt und dann zur richtigen Behandlung und richtigen Versorgung und Betreuung war ein sehr langer Weg. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Einzelfall ist, aber da sieht man einfach, dass es gibt Angebote, Versorgung ist da, aber dass man sich da durchmanövriert und dann wirklich zum Ziel kommt, kann es doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, was natürlich auch zusätzlich dann wieder belastend ist. Also da, denke ich, sind halt die Hebel, wo auf jeden Fall noch Verbesserung möglich ist.
Niederschwelligkeit hat viele Facetten. Die Wartezeiten für eine psychiatrische Abklärung im kassenfinanzierten Bereich müssen verkürzt werden. Kosten für Wahlärzte und Ärztinnen sind definitiv eine Hürde. Es geht darum, Informationen über Hilfsangebote an Orte zu bringen, wo sie auch gesehen werden und die Kontaktpunkte zu den Angeboten so zu gestalten, dass sie die Zielgruppe zur offenen Kommunikation einladen. Eng verbunden mit hoher Glaubwürdigkeit, dass mit den hochsensiblen Daten sorgfältig, vertraulich und empathisch umgegangen wird.
Weil oft entsteht diese Stigmatisierung auch dadurch, dass ich mich schäme. Scham ist ein ganz, ganz bedeutendes Gefühl in diesem Bereich. Und da braucht es einfach Möglichkeiten. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen Influencer, der selber eine psychische Erkrankung hat, gewinnen könnten als Role Model dafür, zu sagen, schau, anderen geht's auch so und der hat eine psychische Erkrankung, ist aber trotzdem auch erfolgreich. Und so dieses Wegzukommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken, entweder psychisch krank, dann ist das schwarz und psychisch gesund, dann ist das weiß. Ja, es gibt niemanden, der völlig psychisch gesund ist und es gibt niemanden, der völlig psychisch krank ist. Es gibt immer einen gesunden Anteil im Kranken und einen kranken Anteil im Gesunden. Und ich glaube, dass das zu vermitteln auch ganz ein wesentlicher Teil ist, weil dann fällt es viel leichter, sich ein Stückchen zu outen und darüber zu reden.
Ich glaube, was beim letzten Future Health Forum jetzt auch noch rauskam, war generell, dass viel über AI-Modelle gesucht wird. Also die Menschen suchen einfach, haben eine Frage, haben Probleme. Und der erste Schritt ist, dass man dann die AI fragt. Und ich glaube, in dem Bereich, wenn es dann wirklich Fachmodelle gibt oder spezialisierte AI-Modelle, die dann auch wirklich professionellen Rat geben können, das ist sicherlich auch ein Bereich, wo man investieren kann, um die Schwelle wieder dann zu niedriger zu machen. Bringt natürlich die neue Technologie sehr viel Problematiken auch dazu. Und wenn es dann nicht spezialisiert ist, dann kann das natürlich auch in eine ganz falsche Richtung gehen. Darum in dem Bereich, wenn man da investiert, gibt es sicherlich viele Möglichkeiten.
Eng verbunden mit dem Thema psychische Belastung und erhöhte Sensibilität für Mental Health ist auch Resilienz als Kompetenz in den Fokus gerückt. In jedem Leben können Dinge passieren, die uns fordern, traurig machen, verunsichern und aus der Bahn werfen. Resilienz ist eine Art Widerstandsfähigkeit, geschult an Herausforderungen, die wir gemeistert haben, Erfahrungen, die wir integriert haben, ein Zurückschwingen, nachdem wir ausgelenkt wurden.
Resilienz hat sehr viel mit Selbstwirksamkeitserwartung zu tun. Das ist der heilige Gral der Psychologen. Und was bedeutet das? Das heißt, dass ich an meine eigene Kompetenz und Wirksamkeit, Krisen zu bewältigen, auch tatsächlich glaube. Oder nicht nur Krisen, sondern, wenn man es breiter sieht, auch Herausforderungen. Und wie bekomme ich das? Und die Hauptquelle dafür, es gibt mehrere Quellen, aber die wichtigste und stärkste Quelle dafür sind sogenannte Mastery-Erfahrungen, das heißt Erfahrungen des Meisterns. Das heißt, ich muss Herausforderungen in Angriff nehmen und mich selbst erleben als jemand, der das schafft. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist auch, wir haben sehr viel in letzter Zeit Debatten darüber, wie viel Unterstützung brauchen Kinder und so weiter. Die brauchen das auch, aber sie brauchen auch die Möglichkeit, diese Erfahrungen selbst zu machen. Und wenn ich zunehmend solche Erfahrungen des Meisterns mache, dann entsteht der Glaube, ich kann etwas schaffen und dann merke ich irgendwann, okay, egal wie schlimm es jetzt ist, ich komme da schon durch. Und das ist für die Psyche enorm wichtig. Und wir müssen genau, und das ist ein Balanceakt immer zwischen dem, was an Herausforderungen wir bieten und dem, was dann wieder eine Überforderung darstellt. Aber es gibt mittlerweile ja auch eher auch über die sozialen Medien und über Smartphone sehr viel Kontrolle der Kinder, sehr wenig Freiraum. Es sind sehr viele einfach auch sehr durchgetaktet im Leben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, viele Möglichkeiten auch zu schaffen, wo Kinder Erfahrungen machen können.
Herr Schulze, Herr Scheibenbogen, danke für das Gespräch. Was können wir aus diesem Gespräch mitnehmen? Junge Menschen sind nicht überempfindlich. Sie reagieren auf Erfahrungen, Ressourcenknappheit, Beobachtungen und Bedrohungen der Jetztzeit. Als Gesellschaft sind wir gefordert, Raum zu schaffen für Kontaktaufnahme, Aufmerksamkeit und umeinander kümmern. Psychische Probleme zu erkennen, zu helfen und zu behandeln, kann nicht einzelnen Institutionen, Plattformen, Wirkstoffen oder Fachpersonen überlassen werden. Social Media und digitale Angebote können hilfreich sein, Identifikation anbieten und informieren, mit qualitätsgeprüften Inhalten und Role Models. Bereit für eine Challenge im echten Leben? Lächeln Sie in der U-Bahn jemanden an. Beginnen Sie auf der Parkbank ein Gespräch und bieten Sie Unterstützung an, wenn Sie glauben, dass jemand Hilfe braucht.